Hallo Weltverbesserer! Dies ist der Podcast für alle, die positiv und gleichzeitig achtsam in die Zukunft gehen wollen. Ein Podcast über Nachhaltigkeit, soziale Projekte und Innovation. Abonniere doch unseren Kanal und verpasse keine weitere Episode des Weltverbesserer-Podcasts. We Speak, You Donate, frei übersetzt, wir halten Vorträge, ihr spendet, ist ein 100% gemeinnütziger Verein und unterstützt Non-Profit-Organisationen, die sich für die Reduzierung von Diskriminierung und die Förderung von Chancengleichheit einsetzen. Durch Vorträge und Workshops in Unternehmen sammelt We Speak, You Donate Spenden und schafft gleichzeitig strategisch wichtige Partnerschaften zwischen Firmen und NGOs. Die Gründer und Gründerinnen vom Verein arbeiten alle ehrenamtlich neben dem Studium oder dem Beruf daran, die Welt gemeinsam ein Stück bunter und nachhaltiger zu gestalten. Es geht ihnen um Menschlichkeit. Ihr ursprünglicher Ideengeber Emre Çelik sagt, Schweigen macht die Welt nicht besser. Umso mehr freue ich mich, mit und über We Speak, You Donate zu sprechen und mehr über die wichtige Arbeit und die inspirierende Geschichte von dem Verein zu erfahren. Herzlich willkommen, liebe Laura Pfromm. Bitte stell mir doch mal euren Verein ein bisschen genauer vor. Ich habe ja versucht, es ein bisschen zusammenzufassen anhand der Dinge, die ich so im Internet recherchiert habe. Aber ich habe bestimmt ganz viel vergessen. Und ja, ich würde mich auch freuen, wenn du ein bisschen über deine persönliche Motivation sprechen würdest.
Ja. Vielen Dank, liebe Birte. Ich freue mich sehr, hier bei dir zu sein und mit dir auch über unsere Vereinsarbeit zu sprechen, die wir machen. Genau, vielleicht kurz zu mir. Mein Name ist Laura. Ich bin 32 Jahre jung, lebe aktuell in München und habe zusammen mit Emre, den du schon erwähnt hast, genauso wie mit Ali und noch 6 anderen weiteren wunderbaren Menschen vor mittlerweile 2,5 Jahren We Speak, You Donate gegründet. Und ich muss sagen, ich habe nicht so viel zu ergänzen zu dem, was du über uns schon gesagt hast. Denn an sich ist es eigentlich recht simpel, das, was wir tun. Also wir sehen uns, wie du gesagt hast, so ein bisschen auch als Katalysator dieser gesellschaftlichen Arbeit, die die NGOs leisten, indem wir sie eben mit großen Firmen zusammenbringen durch die Talks, die wir organisieren. Und genau an der Stelle versuchen wir einfach nur unseren Beitrag zu einer bunteren, diverseren, akzeptierteren, toleranteren Welt zu schaffen. Und so, was die Motivation angeht, muss ich sagen, ich denke mir dann immer, angenommen, ich hätte Kinder, dann würde ich denen gerne eine Welt geben können oder in eine Welt integrieren können, die halt wesentlich toleranter ist, wie das, was ich kennengelernt habe. Und das ist so ein bisschen das, wenn man mir die Frage stellt, warum ich das mache, genau aus diesem Grund. Und auch wenn ich so rückblickend auf diese 2,5 Jahre gucke, dann kriegen wir von den Menschen, für die wir auch ein Stück weit unsere Stimme erheben, so viel zurück. Das ist einfach, ich kann das manchmal gar nicht in Worte fassen und das fällt mir gerade auch irgendwie schwer, weil da so viel Dankbarkeit zurückkommt. Und das ist einfach schön. So, und da merkt man richtig, was diese kleinen Sachen, diese einfachen Sachen, die wir machen, was die eigentlich für andere Menschen tatsächlich bedeutet.
Mhm. In meinem Kopf ploppen direkt 2 Fragen auf, die sich mir da stellen. Und zwar zum einen, wie habt ihr euch gefunden? Also du hast gesagt, ihr seid im Endeffekt 7 Freunde. Oder war das irgendwie eher so, dass ihr irgendwo euch über irgendeine Initiative kennengelernt habt? Wie ist dieser Verein zwischen euch zustande gekommen?
Ja, witzigerweise habe ich mit Emre selber mal früher zusammengearbeitet bei Telefonica, aber das nur am Rande. Und wir haben uns damals einfach auch schon gut verstanden. Und dann geht man irgendwie so seine Wege, aber man ist natürlich durch diese ganze Social-Media-Welt irgendwie immer noch miteinander verbunden. Und ich konnte ein bisschen verfolgen, was er so macht. Er konnte ein bisschen verfolgen, was ich so mache. Und dann habe ich darüber natürlich auch mitbekommen, okay, Emre fängt jetzt irgendwie an, Vorträge zu halten. Das ist ja schön, das ist ja interessant. Worüber geht's denn da? Und da haben mich die Themen halt auch einfach schon abgeholt. Und dann hat Emre mal so einen inoffiziellen Aufruf gestartet, sage ich jetzt mal so, im Sinne von, ich mache jetzt diese Vorträge und ich spende und wenn ihr Ideen habt für entweder NGOs, die ich supporten kann oder auch wenn ihr eine Firma habt oder in einer arbeitet, die das unterstützen möchten, so dann sagt Bescheid. Ich hatte in dem Sinn nichts von beidem, aber ich habe gesagt, hier pass auch auf, Emre, ich finde es einfach richtig gut, was du machst. Wenn ich dir von meiner Seite her, damals war noch so Schwerpunkt Kommunikation, irgendwie dich unterstützen kann, dann sag einfach Bescheid. Und dann haben wir uns da schon mal so zusammengetan und so überlegt, okay, was könnten wir daraus machen? Und dann fielen schon so diese ersten großen Vereinsworte. Und darüber habe ich dann auch Ali kennengelernt und noch die ganzen anderen. Also es war irgendwie so eine Gruppierung rund um Emre, die er irgendwo mal irgendwo aufgegriffen hat. Und wo wir dann einfach mal zusammengekommen sind und gesagt haben, alles klar, dann machen wir das jetzt mal. Dann machen wir das jetzt mal mit diesem Verein. Alle noch wirklich sehr grün hinter den Ohren gewesen, was Vereinsarbeit eigentlich ist und wie man das jetzt gründen muss. Aber es funktioniert.
Hervorragend, ja. Wunderbar, hört sich richtig cool an. Jetzt hast du ja schon ein bisschen weiter erklärt, wie das so funktioniert, aber so ganz genau kann ich mir das in der Praxis immer noch nicht vorstellen. Also gehen wir mal davon aus, ich bin jetzt zum Beispiel eine große Firma und dann wünsche ich mir, dass jemand bei mir in der Firma einen Vortrag über Diversität führt und dann komme ich auf euch zu. Ist das so oder wie läuft das so in der Praxis ab mit We Speak, You Donate?
Zum Beispiel, also das ist ein Weg. Bei uns ist so, also Diversität ist ja irgendwie ein relativ großes Thema. So. Es gibt natürlich dann, sagen wir mal so, sehr generische Vorträge über Diversität. Das ist öfter mal bei so Firmen, die so wenig Berührungspunkte damit haben, so ein ganz guter erster Einstieg dafür. So, was ist das eigentlich, worüber sprechen wir, wenn wir über Diversität sprechen, über was für Punkte quasi in diesem ganzen Katalog von das ist divers, haben wir da eigentlich? Also um mal so ein ganz grobes Verständnis davon auch irgendwie zu generieren. Und dann haben wir noch unterschiedliche Themenschwerpunkte. Also wir haben Trans, wir haben Female Empowerment, wir haben das Thema Behinderung zum Beispiel auch mit drin, also alles, was da so ein bisschen drunter fällt. Und wir haben pro Themenbereich auch einen Speaker beziehungsweise eine Speakerin, die, sag ich jetzt mal, da auch authentisch sprechen kann, dadurch, dass es sie betrifft. Mhm. Weil wir halt auch sagen, also wir brauchen ja niemanden auf der Bühne, sage ich jetzt mal so plakativ, ein weißer Mann sollte jetzt vielleicht weniger über Female Empowerment sprechen. So, das ist quasi unser Ansatz, um die Schublade mal aufzumachen, was ich meine, wenn ich von diesen authentischen Speakern halt spreche. So, das heißt, das sind dann auch nochmal so, je nach Themenbereich, wo das Unternehmen vielleicht auch einfach gerade sich hinarbeiten will oder welches Thema sich das Unternehmen genau angucken will, immer was, wo wir gucken, alles klar, das ist gerade so euer Need, darüber wollt ihr sprechen. Wir können euch den Speaker, die Speakerin sozusagen mitgeben, an die Hand geben, da ein Event mit aufzustellen, um eine Keynote zu halten oder Workshops auch da. Das ist dann immer so ein bisschen abhängig davon, was für ein Format soll es denn eigentlich sein? Was ist das Ziel davon? Und dann sprechen wir natürlich auch über diesen Geldtopf, der dann hoffentlich in unsere Hände wandert und reden halt darüber, okay, also so und so viel würde das in Anführungsstrichen dann kosten. Das dauert die Vorbereitung für diesen Vortrag zum Beispiel. Und dann findet dieser Talk oder dieser Workshop, was auch immer, eben dann statt. So, das Geld kommt an uns. Und von uns wird das Geld meistens gesammelt von unterschiedlichen Talks. Und dann entscheiden wir, an welche NGO wir den Betrag X dann weitergeben wollen.
Mhm. Genau. Was für Partnern arbeitet ihr da zusammen und welche NGOs habt ihr schon unterstützt?
Also so von Company-Seite ist es sehr, sehr unterschiedlich. Also da haben wir schon mit Otto zusammengearbeitet, Infineon, Disney, DKB Code Factory, solche Sachen.
Große Namen.
Ja, wir haben uns Mühe gegeben. Man muss ja dazu sagen, dass große Namen auch öfter die größeren Budgettöpfe irgendwie auch haben. Gleichzeitig ist das kein Kriterium für uns. So, also wir machen diese Talks in wirklich allen Firmen, die da Bedarf anmelden, sage ich jetzt mal, oder sich bei uns melden, weil die Aufklärungsarbeit am Ende des Tages, die wir dadurch auch machen, ist was wirklich alle was angeht. Und diese alle sitzen nicht nur in den großen Firmen, sondern die sitzen wirklich in allen. So, das ist also Punkt 1. Auf Vereinsseite haben wir zum Beispiel Queer Mentor schon unterstützt oder den Liberal-Islamischen Bund. Die haben so Healing Circles haben die organisiert oder organisieren sie und die konnten wir dann zum Beispiel mit einem bestimmten Budgetgröße auch so unterstützen, dass die über die weiteren 10 Monate, glaube ich, die auch weiter organisieren konnten. So, also es sind quasi auf NGO-Seite und das ist halt das Schöne, kann man mit vergleichsweise relativ wenig Geld wirklich viel auch bewegen. Und das ist halt auch auf deren Seite ein extremer Hebel, ja, um ihre soziale Arbeit, die sie ja teilweise schon jahrelang wirklich betreiben, auch wirklich aufrechtzuerhalten.
Mhm. Ja, das glaube ich. Nun stelle ich mir das ehrlich gesagt ein bisschen schwer vor. Ihr gründet diesen Verein und ihr sagt, ihr seid Speaker, ihr haltet Vorträge. Da kommt ja nicht sofort jemand wie, keine Ahnung, so eine große Firma irgendwie auf euch zu. Hattet ihr da Unterstützung? Ich weiß ja zufällig, dass ihr auch Unterstützung in neuester Zeit von der Initiative Sprich mit Isla erhalten habt. Gab es sowas von Anfang an und was habt ihr da für Erfahrungen gemacht?
Bei uns im Besonderen muss man fairerweise sagen, dass insbesondere Emre mit seinen Vorträgen halt auch schon ein Netzwerk mitgebracht hat. So, was uns den Einstieg dahingehend auch einfach erleichtert hat, auch in diese doch auch größeren Namen einfach zu kommen. Und genau, darüber hinaus hatten wir auch schon eine Kooperation mit einer PR- und Social-Media-Agentur, die uns mal Social-Media-seitig ein bisschen mehr unterstützt hat. Oder jetzt eben auch mit Isla, weil wir sagen, okay, es ist halt einfach dieses Kommunikationsnetzwerk, was wir uns halt auch aufbauen müssen, um präsent zu sein.
Ja, auf jeden Fall, das hilft total viel. Kannst du uns ein bisschen mehr über die Initiative Sprich mit Isla erzählen? Denn die haben uns zwei ja auch zusammengeführt.
Also ich weiß auf jeden Fall, dass Sprich mit Isla uns vor allem eben auch kommunikationsseitig unterstützen will. So, das heißt, sie bringt uns und auch andere sozialgesellschaftlich agierende Ideen oder Initiativen quasi an so Multiplikatoren wie dich zum Beispiel, damit wir mit unserer Power, die wir haben, und mit dem, was wir machen, einfach zusammen mehr erreichen können.
Mhm, genau, damit ihr auch gesehen werdet oder gehört werdet, wie in diesem Fall.
Ja, sehr schön. Genau.
Ja, hervorragend. Gut, du hast jetzt schon gesagt, ihr lasst euch ja eure Vorträge bezahlen und spendet aber das Geld zu 100% an die NGOs. Wie finanziert ihr euch denn? Ich meine, ihr habt ja auch Ausgaben mit den Reisen, die ihr da macht zu den Vorträgen. Wie funktioniert das?
Ja. An der Stelle muss ich vielleicht ganz kurz korrigieren. Es sind nicht 100%, die wir spenden. Was auch deine zweite Frage beantwortet, nämlich wie finanzieren wir uns eigentlich? Also wir gucken schon, dass wir sowas wie Reisekosten zum Beispiel, wenn wir sagen, also ich zum Beispiel, wir organisieren ein Event in Berlin, natürlich muss ich da hinreisen. So, also das sind so Kostenpunkte, wo wir sagen, die nehmen wir auch von diesem Spendentopf, sind sehr überschaubar, muss ich sagen, weil wir auch einfach nicht viel reisen. So, das ist so das eine. Das zweite ist, dass wir selber auch Mitglieder in unserem Verein sind, was bedeutet, ja, wir haben auch Mitgliedsbeiträge, die wir quasi dafür auch verwenden. Und wenn wir dann über so Events zum Beispiel sprechen, die ja auch irgendwie getragen werden müssen, kostentechnisch. Da gehen wir so vor, dass wir immer versuchen, Partnerschaften aufzubauen. Also wir gucken quasi immer, dass wir so low budget wie möglich unterwegs sind und gleichzeitig auch hier diesen Netzwerk- und Partnerschaftsgedanken, sage ich jetzt mal, auch in der Hinsicht einfach weitertragen. Genau.
Mhm. Ja, das funktioniert wahrscheinlich ganz gut.
Ja, das auf jeden Fall.
Auf was für ein Feedback stoßt ihr denn mit eurer Initiative? Was kriegt ihr so zurück?
Wir kriegen viel zurück. Also wir merken einfach, dass diese ganzen Themen Diversity, Equity, Inclusion und Belonging, so das sind ja diese großen vier Buzzwords, die so in unterschiedlichen Bubbles immer mal wieder aufkommen, dass das auch auf Unternehmensseite immer mehr Aufmerksamkeit bekommt. Gott sei Dank nicht nur mehr in den Pride Months, sondern auch darüber hinaus, weil sie auch einfach feststellen, vor allem wenn wir so über Employer Branding zum Beispiel sprechen, so diese nächste Generation auch an arbeitenden Menschen, die hat da auch einfach ein anderes Mindset, so wo klar wird, okay, wir dürfen da jetzt während dem Pride Month nicht nur die entsprechende Fahne hissen, sondern wir müssen auch wirklich in unserer Unternehmensstruktur was verändern. So, wir müssen als Unternehmen verstehen, was es bedeutet, divers zu sein, damit wir das auch leben können. Weil wenn wir es nicht leben können, dann können wir das auch niemandem wirklich anbieten, sage ich jetzt mal, oder als Arbeitgeber, Arbeitgeberin verkaufen. Und von daher ist das Feedback auf deren Seite und die Nachfrage da immer relativ groß. Fairerweise erfährt die immer einen Ramp-up für diese Pride Months. Also ich hoffe, wir kommen da irgendwann mal an den Punkt, dass wir quasi sehen können, dass es regelmäßige Anfragen gibt und dass es nicht nur diesen Peak gibt und dann flacht es wieder so ein bisschen ab und dann tröpfelt es so weiter, bis dann das nächste große Ereignis kommt. Also auch da an der Stelle haben wir auch noch viel Hausaufgaben vor uns. Genau, gleichzeitig ist das Feedback auch, was wir nach den Sessions zum Beispiel bekommen, also nach den Talks, auch durchweg positiv. Also die Leute sind sehr dankbar dafür, dass man ihnen, glaube ich, auch in einem relativ wertfreien Raum, sage ich jetzt mal, die Chance gegeben hat, zu lernen und in Anführungsstrichen dumme Fragen zu stellen, um auch einfach ein bisschen mehr zu verstehen, was es eben bedeutet, dass es beispielsweise nicht nur zwei Geschlechter gibt. So, und das sind ja auch ganz oft so Fragen, die trauen sich manchmal die Leute gar nicht zu stellen, weil sie sich denken, oh Gott, sie sind ohnehin schon irgendwie so ein bisschen abgehängt worden, teilweise auch. So, da passieren Sachen, die kennen sie nicht. Und diese Aufklärungsarbeit da dann eben in diesem Raum zu halten, das ist was, wo wir wirklich viel positive Rückmeldungen auch nach jeder Session eigentlich bekommen.
Schön. Ja. Toll. Ja. Ich kann mir vorstellen, bei diesem wichtigen Thema, was ihr da beackert, sage ich jetzt mal, gibt es wahrscheinlich auch Menschen, die das kritisch sehen. Also leider gibt es ja diese Nörgler. Hattet ihr da schon mal Schwierigkeiten, dass Leute auf euch zugekommen sind oder euch vielleicht auch im Netz gehatet haben?
Ja, die gibt's. Die richten sich meistens aber dann so auf das persönliche Profil. Also wir hatten weniger Berührungspunkte jetzt mit dem Account, sage ich jetzt mal, von We Speak You Donate. Mhm. So, weil da fließt eigentlich durchweg sehr positives irgendwie Feedback auch rein, so gerade von den NGOs oder von den Kooperationen, die wir geknüpft haben. Wo wir das dann stärker merken, ist, wenn wir als Einzelperson darüber was sagen. So, und das ist dann natürlich was, ja, diese Menschen hat man dann auch einfach so und mit denen muss man irgendwie versuchen, irgendwie diplomatisch auch umzugehen. Aber wie gesagt, das ist weniger was sich dann gegen diesen Verein an sich richtet, sondern eher was, wo wir dann so alle für sich so ein bisschen gucken, okay, wie will ich jetzt gerade als Laura mit diesem Kommentar eigentlich umgehen? Mhm. So,
ja. Hast du da einen Tipp für mich und meine Hörer und Hörerinnen? Was soll man tun, wenn man von jemandem komisch angegangen wird?
An sich geht man da immer so ein bisschen davon aus, okay, die Person Sie sagt ja jetzt gerade was Negatives oder macht es so ein bisschen runter, weil das genau dieses Fremdbild ist, wo wir dann versuchen, so viel Verständnis wie möglich irgendwie dafür aufzubringen und zu sagen, hey, irgendwie erstmal vielen Dank für deine Äußerung. Ich habe das jetzt so und so verstanden. Unser Fokus liegt darauf, wenn du zum Beispiel mehr darüber wissen willst, dann kannst du dich hier melden. Also quasi immer nicht die Tür einfach zuzuschlagen und zu sagen, du bist einfach wirklich so, du bist nicht reflektiert, du hast nicht darüber nachgedacht, was du jetzt gerade gesagt hast. Es ist wirklich nicht okay, was du hier tust, sondern halt zu sagen, hier pass auf, hier ist die Tür, du kannst da durchgehen und dir wird nichts passieren. Also auch da quasi mehr das Tor zur Diskussion aufzumachen, als den Leuten einfach die Tür vor der Nase zuzuknallen.
Mhm. Cool, ja, coole Taktik. Da muss man aber, glaube ich, vorher auch mal ganz kurz...
Da muss man atmen.
Durchatmen.
Ich schreibe manche Antworten auch erstmal für mich runter.
Ja.
Und überlege mir dann, okay, würde ich das wirklich so machen oder nicht? Was ist eigentlich gerade mein emotionaler Haushalt, den ich gerade mitbringe? Und sollte ich den nicht vielleicht selber so ein bisschen regulieren, damit es halt nicht dazu kommt? Weil, also auch, ich meine, solche Auseinandersetzungen, wir haben sie ja auch manchmal im Alltag, muss man ja leider auch dazu sagen, so, das ist jetzt nicht, richtet sich jetzt nicht vielleicht gegen den Verein, aber gegen dich als Person halt einfach, wo man am liebsten ausrasten würde und sagen würde, wirklich, wie kannst du sowas sagen und so weiter und so fort. Aber auch da lohnt es sich auch oftmals einfach zu sagen, okay, ich muss jetzt mal kurz durchatmen und dann möchte ich vielleicht auch erstmal wissen, warum du sowas sagst. So, also eine Gegenfrage zu stellen ist manchmal so die höfliche Art und Weise zu sagen, war gerade ziemlich scheiße, was du gesagt hast. Denk mal drüber nach.
Ja.
So. Okay. Aber den Leuten quasi dann direkt die Frage zu stellen, im Sinne von, wie meinst du das denn? Ist halt genau dieses, okay, anscheinend haben wir uns gerade nicht verstanden. Erklär mal bitte.
Ja.
Und dann kann ich halt auch über viel tiefliegendere Motive oder wie auch immer, je nachdem, was die Person ja gerade getriggert hat, das weiß ich ja in dem Moment auch gar nicht.
Ja.
Aber da kann ich dann reingehen und dann kann versuchen und auch da halt wieder zu verstehen, okay, wo kommt die Person denn eigentlich her? Was tut ihr denn gerade weh, dass sie so reagiert? Um dann auch auf der Ebene mit den Leuten zu sprechen, weil ich muss mit den Leuten keine Gender-Debatte führen. Muss ich nicht. Weil da mache ich die Tür zu. Wenn ich aber frage, wie meinst du das, dann eröffne ich mir selber eine ganz andere Tür. Und dann kann ich auch mit Leuten übers Gendern sprechen, ohne übers Gendern zu sprechen.
Das hast du cool gesagt. Ja, sehr schön. Aber ich verstehe, was du meinst. Toll.
Ja.
Gut. Hast du das Gefühl, du hast es ja am Anfang auch mal anklingen lassen, so für deine persönlichen Motivation ausgehend, dass du dir wünschst, dass unser Land noch viel toleranter und offener für alles wird? Vielleicht nicht nur Deutschland, sondern allgemein die Welt. Hast du denn das Gefühl, dass wir immer noch nicht weit genug sind, dass da noch mehr passieren muss? Also ich habe, wenn ich das jetzt so vergleiche, vor 10 Jahren finde ich, dass wir schon ganz schön weit gekommen sind, aber wahrscheinlich noch nicht weit genug, oder?
Ja, also ich würde sagen, wir machen unsere Schritte. Wir machen kleine Schritte. Wir machen sie in die richtige Richtung. Es ist aber nicht genug. Also das, was wir auch teilweise in diesen Talks wiedergespiegelt bekommen, also allein durch bestimmte Fragestellungen zum Beispiel, weil die Leute einfach gar nicht wissen, wovon reden die da eigentlich, so die da auf der Bühne stehen, ist es zum einen was, wo wir merken, okay, da haben wir gedacht, sind wir schon weiter. Gleichzeitig ist es wichtig, dass wir die mitnehmen, weil ansonsten reißen wir ja dieses Gap irgendwie, das sich da so einstellt, immer größer. Das heißt, es ist auch dann immer noch eine schon mühsame Arbeit zu sagen, okay, alles klar, wir starten nochmal hier. Aber wir starten da, weil wir halt auch wissen, dass es wichtig ist, die Leute halt mitzunehmen. Weil wenn wir die Leute unterwegs verlieren, dann haben wir ganz bald echt andere Probleme. Und ja, ich meine auch von eigener Erfahrung, ich bin eine Frau in einem Tech-Umfeld. Ich sehe da wenig Leute, die so sind wie ich. So, jetzt würde ich sagen, sind wir in dieser Startup-Bubble, in der ich mich finde, noch relativ offen und relativ tolerant. Wenn ich da aber an Freunde, Freundinnen denke, die in größeren Unternehmen arbeiten, auch die erzählen mir da auch ganz andere Geschichten, wo ich mir denke, okay, das, also wir leben schon im 21. Jahrhundert, da müssen wir echt noch ein bisschen ranklotzen, was das angeht.
Ja, du hast vollkommen recht. Tatsächlich habe ich es auch erschreckenderweise bei meinem Sohn bei einem Kindergeburtstag vor 2 Jahren, glaube ich, war es, mitbekommen. Schwulsein ist ja auch immer noch ein Schimpfwort. Ne? Die Kinder haben sich auf einmal angefangen zu beschimpfen. So, du bist so schwul. Also, da waren die 8 oder so. Und die haben gar nicht gewusst, was das bedeutet. Ne? Aber ich habe die dann aufgeklärt. Fanden sie, glaube ich, auch ganz beeindruckend. Aber ja, also das würde ich mir wirklich auch wünschen, dass da irgendwann endlich mal die Zeit kommt, dass das nicht mehr so ist. Aber ich finde, in vielen Bereichen hat sich zum Glück auch schon viel getan. Mit Sicherheit noch nicht genug. Da hast du schon vollkommen recht. Gut, dass es euch gibt.
Wir tun unser Bestes.
Was ist denn aktuell von euch die größte Herausforderung? Was würdest du sagen? Was ist die größte Herausforderung für We Speak, You Donate?
Ich würde sagen, es ist schon so ein bisschen der Spagat zwischen der, weil, wie du auch gesagt hast, wir machen das alle neben dem, was wir sonst so tun. Neben der Arbeit, neben dem Studium, teilweise duales Studium, also Arbeit und Studium in einem. Und gleichzeitig diesen Verein auch so am Laufen zu halten, dass er quasi funktioniert. Das ist, glaube ich, so mitunter unsere größte Herausforderung, weil wir halt schon auch immer sagen, okay, also uns allen ist dieser Verein sehr wichtig, so, und die Arbeit, die wir da machen, liegt uns allen am Herzen. Gleichzeitig müssen wir auch immer so ein bisschen auf uns gucken. Wir arbeiten nebenbei, was halt auch bedeutet, okay, wir können nicht an jedem Meeting zum Beispiel teilnehmen. Wenn es in der Arbeit stressig ist, dann müssen wir auch irgendwie gucken, wie wir das mit dem Verein irgendwie, die Vereinsarbeit darunter nicht so leidet und so weiter und so fort. Und ich glaube, diesen Spagat gut in der Balance zu halten, das ist was, wo wir kontinuierlich wachsen und lernen dran.
Da schließe ich doch gleich mal die Frage an, wie kann man euch denn helfen? Was kann man tun, um euch zu unterstützen? Also klar, wenn man ein Unternehmen oder eine Möglichkeit hat, irgendwo einen Speaker reden zu lassen, dann wäre das natürlich der erste Schritt, denke ich mal, euch anzufragen. Aber was kann man noch tun?
Ja, genau, das auf jeden Fall. So, das ist immer die eine Seite. Die andere Seite ist, dass wir auch immer nach neuen Personen suchen, die Lust haben, mitzumachen. In unterschiedlichen Bereichen. Also wir gucken immer, wo sind die jeweiligen Stärken der Person, um dann zu gucken, okay, wie können wir dich am besten einsetzen? Was möchtest du bei uns auch machen? Das heißt, da sind wir auch immer offen für. Und dann unsere dritte Komponente, das sind eben die NGOs. Das heißt, wenn Leute sagen, hier, ich habe ein NGO oder ich kenne ein NGO, die jetzt irgendwie auch Bedarf finanzieller Natur haben, die wir irgendwie unterstützen können, könnt ihr euch auch jederzeit bei uns melden. So, dann nehmen wir das quasi in unsere Liste mit auf und jedes Mal, wenn wir dann wieder in die große Auszahlung geht, dann gehen wir quasi auch die NGOs immer durch und sagen, okay, wen können wir jetzt wie am besten auch unterstützen? Das heißt, am besten, wenn es da irgendwas gibt, gleich dazu schreiben, für was das ist, weil so können wir dann auch viel besser einschätzen, wie wir am besten unterstützen können. Also,
super.
Egal wo, Hilfe ist immer willkommen.
Und die Menschenpower, die ihr da noch sucht, das ist auch wahrscheinlich örtlich nicht gebunden. Ich denke mal, im heutigen Zeitalter kann da jeder aus Köln, Hamburg, Berlin, Leipzig, was auch immer, sich melden, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also wir sind gerade 2 in München, wir haben noch welche in Berlin, in der Nähe von Schweinfurt. Also wir sind da auf jeden Fall nicht ortsgebunden. Wir haben so alle paar Monate mal auch ein eigenes Event. Das hat jetzt 2-mal in Berlin stattgefunden, was immer richtig gut besucht war. Wir hatten super schöne Dialoge, super schöne Themen, über die wir da irgendwie auch gesprochen haben. Und da freuen wir uns dann natürlich, wenn alle da hinkommen können. Nicht nur, weil wir die Unterstützung bei dem Event selber auch brauchen, sondern um uns halt alle auch einfach zu sehen. So, das sind immer ja sehr wertvolle Momente, auf jeden Fall in allen Hinsichten.
Ja, schön. Das motiviert doch auch nochmal, sich bei euch zu melden. Hervorragend. Jetzt habe ich noch 2 Nachfragen. Und zwar, Ja, stellen wir uns mal vor, ich würde gerne in der Schule meines Sohnes einen Vortrag von euch buchen. Wir haben aber vom Förderverein nur 200 Euro zur Verfügung gestellt bekommen. Was mit Sicherheit kein Speaker normalerweise bezahlen würde, vor allem nicht, wenn er sich auf den Talk noch vorbereiten muss natürlich. Würdet ihr das trotzdem machen? Also geht das auch so?
Ja, also das ist was, wo wir halt uns dann als die Leute verstehen, diese Aufklärungsarbeit zu machen. Und ich persönlich finde, wenn wir bei unseren eigenen Kindern nicht anfangen, können wir die Erwachsenen nicht angucken so und sagen, so, wer bist du, warum sagst du solche Dinge? Und deswegen würde ich die Situation von mir jetzt gerade auch so einschätzen, dass ich sagen würde, auf jeden Fall unterstützen wir sowas auch.
Cool, super, finde ich klasse. Das andere, wo ich manchmal so ein bisschen Probleme habe mit dem Gendern, ne? Also ich bin ein total offener Mensch und super tolerant, meiner Ansicht nach, hoffe ich mal. Also ich probiere zumindest mein Bestes, dass ich es bin. Aber ich habe oftmals Probleme zu gendern und habe Angst, dass ich den Leuten dann damit auf die Füße trete, dass ich es falsch mache. Was gibst du mir denn zum Beispiel für meinen Podcast für einen Tipp? Was soll ich machen? Wie spreche ich alles richtig aus?
Also was da, glaube ich, hilft, ist, ganz am Anfang einfach zu fragen, wie willst du angesprochen werden? So, weil das eröffnet zuallererst erstmal die Tür, um zu sagen, hier, ich bin offen gegenüber, wie auch immer du dich identifizierst, so. Gleichzeitig bin ich mir aber nicht sicher, wie ich es am besten mache. Und die einzig richtige Antwort in solchen Situationen kriegst du von der Person, die es gerade betrifft. So, und das ist, finde ich, die safeste Nummer, die du überhaupt fahren kannst. Und gleichzeitig ist es dann, allein diese Nachfrage zu stellen, streckt quasi schon die verbale Hand aus. Und das ist das, was zählt. Und alles kommt danach.
Ja, ist dann auch schon ein Zeichen von Wertschätzung, ne, würde ich behaupten. Ja, das ist richtig, das stimmt. Cool, dann mache ich, glaube ich, bisher alles ganz richtig. Das ist gut. Ja, liebe Laura, ich frage immer meine Gäste nach einer besonders schönen oder einer besonders verrückten Erinnerung, Geschichte, die sie mit ihrem Verein oder ihrer Initiative verbinden, die sie mit uns teilen möchten. Hast du eine Geschichte, die du mit uns teilen magst?
Ja, habe ich. Das war nach unserem allerersten Event, das wir mit dem Verein organisiert haben, wo ich so überwältigt war von dieser Dankbarkeit, die die Leute uns nach dem Event entgegengebracht haben, dass ich danach einfach nach Hause gefahren bin und nur noch geweint habe. Ja, weil ich so wahnsinnig überwältigt war davon. Und das ist auch das, wo ich sage, okay, es lohnt sich einfach. Es lohnt sich einfach so sehr, mit diesem Verein an dieser Idee zu arbeiten und die auch weiterzubringen, weil wir genau diese Privilegien, die ich jetzt zum Beispiel auch habe, allein dadurch, dass ich eine Hautfarbe habe, wie ich sie habe, für andere Menschen, die nicht in dieser Situation sind, die Stimme zu erheben und was das eigentlich bedeutet, wenn man das tut. Und so ein Gefühl vermittelt zu kriegen, das ist einfach, das ist fast nicht in Worte zu fassen.
Ja, toll. Das sind dann ja auch die Motivationsschübe, die man bekommt. Also das kann ich mir schon vorstellen, dass man da ergriffen
ist. Auch wenn es sehr anstrengend ist, solche Events auf die Beine zu stellen. Also not gonna lie an der Stelle, das ist schon noch viel. So. Und das auch, wie gesagt, wir hatten diesen Spagat vorhin, das sind einfach nebenbei zu machen, das ist manchmal auch einfach sau anstrengend. Und raubt echt viele Nerven. Es zahlt sich aber aus.
Schön.
So, allein dadurch.
Toll.
Allein, dass dann jemand zu dir kommt und dann einfach nur Danke dafür sagt.
Richtig cool. Sehr schön. Kann ich sehr gut nachvollziehen, diesen Moment. Nun habe ich auf eurer Homepage gelesen, dass ihr jetzt gerade neulich einen Unlabeled Event veranstaltet habt. Was genau verbirgt sich dahinter und plant ihr mehr davon zu machen?
Genau, also das sind so diese zwei Events, von denen ich schon gesprochen habe. Da hatten wir jetzt schon zwei von. Und an sich, unlabeled per se, bedeutet einfach, dass wir die Label von Menschen in solchen Events halt wegnehmen wollen, sozusagen. Also wir sagen einfach so, come as you are. In erster Linie bist du Mensch. Und da haben wir jetzt schon unterschiedliche Themenbereiche besprochen. Also das allererste, das ging so um LGBTQI+-Themen. Und jetzt das letzte Event, was wir veranstaltet haben, viel um Antidiskriminierung. Wir hatten auch Mental Health zum Beispiel dabei. Also was das eigentlich, was Diskriminierung eigentlich auch mit der Psyche und mit der Gesundheit des Menschen macht. Und auf jeden Fall planen wir mehr davon. Gehe mal schwer davon aus, dass es da dieses Jahr auch noch eins geben wird. Mhm.
Da findet man mit Sicherheit alle News auf eurer Homepage, oder?
Ja, genau. Oder auf unserem LinkedIn-Kanal.
Genau, da wollte ich nämlich jetzt nachfragen, wo findet man euch denn überhaupt überall so im Internet? Und vielleicht nennst du auch eure Homepage nochmal explizit, bitte.
Also das eine ist LinkedIn, das andere also einfach unter We Speak You Donate. Und auf unserer Website findet man es auch und das Ganze unter wespeakyoudonate.org.
Und ich habe euch auch auf Instagram.
Und auf Instagram. Nicht zu vergessen, auch auf Instagram. Das stimmt.
Hervorragend. Sehr schön. Siehst du euch denn als Weltverbesserer, Laura?
Weltverbesserer ist für mich irgendwie so ein sehr großes Wort. Ich sehe uns auf jeden Fall da drin, die Welt ein Stückchen besser zu machen. Ja. Das auf jeden Fall.
Das sehe ich ganz genauso, sonst hätte ich dich jetzt auch nicht im Interview hier. Insofern, das dürft ihr euch schon auch mal auf die Fahnen schreiben, finde ich sehr schön. Was müsste denn deiner Ansicht nach passieren, wenn du jetzt bei einer guten Fee 3 Wünsche frei hättest, um die Welt zu verbessern? Was würdest du dir wünschen?
Es fängt erstmal damit an, dass Leute anfangen sollten, so ein bisschen mehr anderen Menschen zuzuhören. Gerade Menschen, die nicht so sind wie man selber. So, ich glaube, das ist irgendwie immer so der allererste Schritt. Und dann im zweiten Schritt Verständnis zu schaffen oder zu versuchen, die Leute zu verstehen, damit wir am Ende auch zu einer toleranteren Gesellschaft irgendwie uns auch hinentwickeln können, weil ich glaube, dass nur durch so einen Austausch wir auch wirklich dahin kommen können, zu sagen, okay, das ist irgendwie meine Realität, das ist deine Realität und nur weil die jetzt irgendwie anders aussehen, bedeutet das noch lange nicht, dass wir irgendwie einen Clinch haben müssen oder sehr konfrontativ aufeinander zugehen müssen oder wie auch immer so. Und deswegen glaube ich, sind so diese zwei Sachen relativ wichtig und würde ich mir wünschen, dass Leute da auch so ein bisschen offener auch durch die Welt gehen. Und das Dritte ist vielleicht, dass wir alle ein bisschen mehr chillen müssen.
Wie meinst du das denn?
Im Sinne von auch so ein bisschen so leben und leben lassen. Also nur weil jemand anders das Leben anders leben will, ist es noch lange keine Bedrohung für mein Leben.
Ja.
So, und wenn wir da alle mal ein bisschen mehr durchatmen würden, was das angeht, kann ich mir gut vorstellen, dass wir weniger herausfordernde Themen innerhalb unserer Gesellschaft hätten, wie wir sie jetzt gerade haben.
Ja, da hast du bestimmt recht. Kannst du mir das erklären? Ich meine, ihr beschäftigt euch ja nun tagtäglich mit dem Thema. Warum hat man eigentlich so viel Angst vor Menschen, die anders sind, als man selber so offensichtlich anders sind?
Ich glaube, es liegt viel daran, wie wir sozialisiert worden sind. Also ich meine, wir kennen alle diese unterschiedlichen Generationen, sage ich jetzt mal. Die haben auch einfach andere Sachen durchlebt, weswegen ihnen bestimmte Werte, würde ich jetzt mal sagen, auch wichtig sind. So, und das ist bei denen teilweise so manifestiert, dass sich dann alles, was sich vielleicht gegen diese Werte in erster Linie richten kann, als etwas verstanden wird, was diese Werte irgendwie kaputt macht. Und dass man die dadurch so ein bisschen verteidigen muss, sage ich jetzt mal, und in so einen Abwehrmodus geht, obwohl es darum ja eigentlich gar nicht geht. So. Und ich glaube, da clasht es gerade an vielen Ecken und Enden einfach. Da prallt einfach auch viel aufeinander und so Andersartigkeit, die bestimmte Sachen, die in meinem Leben irgendwie immer selbstverständlich waren, verändern kann, ist immer schwierig, weil wir Menschen haben per se schon eher faul und veränderungsresistent ist es, was das machen wir nicht so gerne, so, weil das bringt uns außerhalb unserer Komfortzone, das schmeißt uns in Dinge rein, die wir nicht kennen. Dinge, die wir nicht kennen, sind auch Sachen, in denen wir vielleicht per se nicht gut sind. So, und mit unserer Leistungsgesellschaft kollidiert es dann auch enorm, weil dann können wir das nicht mehr so zeigen. Und da kommt einfach gerade sehr viel zusammen.
Ja.
Weswegen es umso wichtiger ist, zu sagen, alles klar, ich höre dir jetzt erstmal zu, bevor ich überhaupt was sage, um zu versuchen zu verstehen, warum dir bestimmte Sachen gerade so wichtig sind. Mhm. So, und dann kann man für sich immer noch entscheiden, okay, will ich das für mich auch adaptieren oder will ich es nicht und gleichzeitig aber chill ich ein bisschen. Gleichzeitig lasse ich dann die andere Person einfach so machen, wie sie will, weil sie lässt mich ja auch so machen, wie ich will. So.
Ja. Ja, ja, also ich verstehe das mit dem Chillen. Ich finde das auch einen richtig guten Ansatz, muss ich sagen. Das habe ich auch schon ein paar Mal von meinem Sohn gehört. Mama, chill mal.
Sehr gut.
Also ja, die neue Generation hat das auch schon vielleicht drin. Wer weiß. Ja, ja, aber es ist ein kompliziertes Thema auf jeden Fall.
Naja. Ja, und es ist sehr, sehr vielschichtig.
Ja.
Was halt eben auch daran liegt, ist, wir Menschen auch einfach vielschichtig sind, so. Und ja, das Denken in Schubladen, das macht uns viel leichter, so. Und das braucht teilweise unser Hirn auch einfach, damit es überhaupt funktionieren kann, so. Das hat ja auch ein Stück weit so ein paar evolutionäre Gründe, sage ich jetzt mal. Gleichzeitig bedeutet das aber noch lange nicht, dass ich Andersartigkeit, sage ich jetzt mal, feindselig gegenüberstehen muss.
Mein Podcast dreht sich ja nicht nur um soziales Engagement, was ihr absolut abbildet, sondern auch um Nachhaltigkeit. Wie wichtig ist dir Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein? Wie kommt das in deinem Leben vor?
I try my best, würde ich auch da sagen. Also sei es, was eben eine nicht fleischliche Ernährung irgendwie angeht, sei es die Tatsache, dass ich kein Auto besitze, sei es, dass ich mir wirklich gut überlege, bevor ich in den Flieger steige, ob ich das auch wirklich tun muss. Das sind so Stellschrauben, wo ich sagen würde, da kommt so das alles in meinen Alltag irgendwie auch zusammen. Also es ist durchaus ein Thema für mich. Und je nachdem, wie man Nachhaltigkeit auch denken will, ist natürlich das, also alles, was sozial ist, finde ich auch einfach ein großer Teil der Nachhaltigkeit.
Richtig.
So, ja. Allein, wenn ich mir da gesellschaftlich irgendwie auch angucke, vor welchen Herausforderungen wir irgendwie dann auch stehen mit den ganzen Menschen, die zu uns kommen und kommen werden, dann finde ich es gerade die soziale Sparte, was die da auch echt viel schultern muss am Ende, damit wir auch eine nachhaltige Gesellschaft an der Stelle werden.
Definitiv, das bedingt sich, das ist richtig.
Ja.
Laura, kommen wir zu meiner allerletzten Frage. Als letzte Frage stelle ich immer die nach einem Buchtipp, weil ich total gerne lese. Liest du auch gerne und hast du einen schönen Buchtipp für uns?
Die Bücher sind erhältlich bei booklooker.de, dem Marktplatz für Bücher.
Ich bin erst letztens nach einem Buch gefragt worden, was mich tatsächlich in meiner Kindheit sehr geprägt hat und was ich auch immer noch relevant finde. Das ist nämlich Momo. So, also es ist jetzt vielleicht für manche ein No-Brainer, das weiß ich nicht, aber ich finde, die Geschichte von Momo hat immer noch eine wahnsinnige Relevanz, und wenn man das als erwachsene Person liest, finde ich, hat man auch nochmal so einen anderen Twist so im Kopf, gerade was so diese Zeit angeht, die ja bei Momo einen relativ hohen Stellenwert hat, und was wir mit der eigentlich machen und wie schnell sich Zahnräder eigentlich wirklich drehen müssen oder ob ich nicht doch besser rückwärts gehen muss und auch noch ganz langsam, um voranzukommen. So. Und das ist so ein friendly reminder, wo ich mir denke, der ist in der schnelllebigen Zeit manchmal ganz okay.
Mhm. Toll. Nee, finde ich ein super Buchtipp. Vielen lieben Dank. Ja, nee, wirklich. Finde ich gut. Ich glaube, das lohnt sich wirklich, das als Erwachsener nochmal zu lesen. Sehr schön. Laura, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns hier heute We Speak You Donate vorzustellen. Alle, die das näher interessiert, die Lust haben, sich zu engagieren, euch zu helfen, finden alle Informationen zu euch in meinen Folgennotizen. Scrollt da bitte runter und guckt, wo ihr die Links findet. Und so kommt ihr dann auch mit dem Team von We Speak You Donate in Kontakt. Und dir ganz herzlichen Dank nochmal. Bitte macht weiter mit eurem hehren Ziel, was ihr da verfolgt. Ich finde das ganz toll, was ihr macht. Und ja, auf bald. Tschüss.
Vielen Dank für deine Zeit, Birte. Und vielen Dank für die Möglichkeit.
Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer findet ihr natürlich alle Informationen und Links zu diesem Projekt in den Shownotes. Hat es euch gefallen? Fühlt ihr euch inspiriert, bewegt? Habt ihr Verbesserungsvorschläge für mich? Dann schreibt mir gerne. Auch die E-Mail-Adresse findet ihr in den Shownotes. Abonniert doch den Weltverbesserer-Podcast, dann verpasst ihr keine Episode mehr. Teilt, liked und kommentiert diese Folge des Weltverbesserer-Podcasts. Ich würde mich sehr freuen. Vielen Dank dafür und bis bald. Eure Birte.